Willkommen bei Vitamin P, der Podcast über psychische Gesundheit von und mit Kopfvitaminen. Hallihallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts Vitamin P, Vitamin Psyche von Kopfvitamin. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen und ich darf heute einen ganz besonderen Gast begrüßen, nämlich Nicole Reichel. Wir kennen uns schon sehr lange, möchte ich sagen.
Ja.
Und wir hatten eine coole Veranstaltung, beziehungsweise du hattest eine coole Veranstaltung und ich durfte dieses Jahr mit dabei sein, nämlich der Erzgebirgscup, der internationale Erzgebirgscup. Da ging es, ich hatte bei Instagram immer mal was gepostet und du hattest auch ganz viel gepostet, nämlich um Akrobatik. Du hast ganz, ganz viele Leute nach Schwarzenberg eingeladen. Und ich durfte dort die Moderation übernehmen und fand das unglaublich bezaubernd. Ich fand das unglaublich gemeinschaftlich und ich fand das vor allem sehr showartig. Also es war eine Riesenshow, was du da auf die Beine gestellt hast. Und da hatte ich dich dann gefragt, ob du zu dem Thema Akrobatik, Gemeinschaftssinn und Leidenschaft für die Jugend, ob du einmal zu einem Podcast bei uns mit dabei sein möchtest, ob ich dich einladen darf. Und hast du freundlicherweise gesagt, ja.
Ja, hallo, erstmal.
Genau, und deswegen freut mich das sehr, dass du heute da bist und wir ein wenig fachsimpeln können. Vielleicht ganz kurz zu deiner Person. Möchtest du dich ganz kurz vorstellen?
Ja, also wie der Fred schon gesagt hat, ich bin die Nicole Reichel, bin 41 Jahre alt und quasi erste Vorsitzende von den Sportakrobaten in Grünhain-Schwarzenberg.
Genau, Grünhain-Schwarzenberg, das ist also in unserem schönen Erzgebirge, im Westerzgebirge. Und Grünhain und Schwarzenberg ist auch quasi ein namhafter Verein, der SAV, der schon seit Jahren existiert. Kannst du ganz kurz uns vielleicht aus deiner Sicht schildern, der Erzgebirgscup? Das war ja etwas Besonderes dieses Jahr, dass du das nochmal mit deinen eigenen Worten erwähnst, worum es da geht.
Genau, also am Vormittag oder über den Tag hinaus fand ja der Erzgebirgscup als Wettkampf statt, wo 17 Vereine mit mehreren Startern, auch aus Italien, mit dabei waren und am Abend war dann die große Show, die natürlich auch eine große Bedeutung hatte, weil das schon seit 12, 13 Jahren nicht mehr in Schwarzenberg stattgefunden hat. Und das war schon ein ganz besonderes, weil auch das der 75. Geburtstag meiner Mutter gewesen wäre, die den Verein quasi 1967 gegründet hat.
1967, durfte ja deine Eltern auch noch miterleben, die sind leider nicht mehr unter uns und das war ja auch an dem Tag so ein ganz großes Gefühlsthema und wird es immer wieder sein. Ne? Also
genau.
Die haben das auf die Beine gestellt und das ist ja auch was ganz Besonderes. Und du bist in die Fußstapfen getreten.
Ja, in große Fußstapfen. Mhm. Mach ein bisschen was anders. Natürlich, wie viele Neueinsteiger das anders machen. Aber am Ende stellt man doch fest, dass man vieles genauso machen würde. Und ja, mittlerweile auch festgestellt habe, warum meine Mutter nur das gemacht hat, weil es ja eigentlich sehr zeitintensiv ist.
Ja, was machst du sonst nebenbei?
Ja.
Oder ist es andersrum?
Ja, ich sage immer, ich gehe nebenbei arbeiten, aber eigentlich gehe ich Vollzeit arbeiten, ja, beim Bestatter.
Ja.
Also ich habe am Vormittag oder über den Tag nicht die schönen Themen und abends dann das pure Leben mit, ja, 85 Mitgliedern im Verein. Genau.
85 Mitglieder im Verein und das ist eher die Jugend, die mit dabei ist oder wie ist denn dazu die Altersverteilung, würde mich mal interessieren.
Ja, also die Kinder fangen an mit 5 Jahren in, ja, etwa und steigen meistens nach dem Abitur aufgrund der Lehre oder des Studiums aus, weil sie halt bei uns in der Gegend nicht viel Möglichkeiten haben, um zu studieren.
Ja. Umso schöner ist es ja, dass man mit dem SAV in Schwarzenberg und Umgebung, Grünhain, also im Erzgebirge, eine feste Position hat, wo Menschen im Grunde genommen eine Leidenschaft auch entwickeln können.
Genau.
Und das setzt sich ja auch fort. Also als ich dort so mal geschaut habe bei dem Erzgebirgscup dieses Jahr, also wer dort alles auch als Angehörige, also als Familie dort mit dabei ist, das sind schon auch immer wieder die dann das an die Generation weitergeben.
Genau.
Ne?
Auch die Kinder, die mal Leistungssportler waren, die sagen dann, ich habe halt selber keine Gruppe mehr, aber ich würde gern selber eine eigene Gruppe haben, die ich trainiere. Und das ist wirklich echt gut, weil die eine super Arbeit machen. Und ich alleine könnte das gar nicht stemmen. Also eigentlich liegt die Arbeit wirklich bei den Trainern oder ehemaligen Akrobaten, die wirklich gerade die Kinder auf ein super Niveau bringen. Mhm. Gerade nach Corona, also dem wir ja wirklich nicht oder fast nicht trainiert haben.
Wenn du das so ansprichst, würde mich das natürlich interessieren, wie da die damalige Zeit für euch gewesen ist.
Natürlich sehr schwierig. Mhm. Wir haben halt entweder online trainiert und immer wieder irgendwelche Ideen ausgedacht, was man denn machen könnte, dass man die Kinder auch in Beweglichkeit hält oder Elemente lernt ohne den Partner. Ist ja ganz schwierig, weil es ist ja nun eine Partnersportart. Und nachdem es dann wieder ein bisschen offener war, dann sind wir ins Freie gegangen und haben quasi dort trainiert, dass wir uns wenigstens alle live gesehen haben und durften uns ja aber trotzdem nicht anfassen. Und irgendwann war es dann wieder Gott sei Dank so, dass man sich wieder sehen durfte. Aber es waren halt noch keine Auftritte, keine Wettkämpfe. Also man konnte sich nicht messen. Das war auch sehr schwierig, wo auch viele gesagt haben, ich höre auf.
Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt ganz allgemein mal reinfragen, also Akrobatik, was bedeutet das? Was ist das Besondere an Akrobatik?
Ja, es ist halt eine filigrane Sportart, wo man Tanz und Akrobatik, also wie aus dem Zirkus kennt, wo quasi Partnerakrobatik, das heißt, die Menschen aufeinander stehen, von oben Saltos turnen oder Handstände machen, in verschiedenen Disziplinen und Altersklassen halt auch aufeinander antreten. Und es gibt auch Akrobaten, die halt dann später mal beim Zirkus landen.
Ja. Pyramidenbauen, das ist ja auch sowas.
Genau, wir heißen ja auch die Pyramidenbauer des Erzgebirges.
Ja.
Genau, und das ist eigentlich auch deutschlandweit bekannt, dass wir das sind. Ja.
Ja. Das heißt, es geht um einerseits den Wettkampf, aber andererseits geht es natürlich auch um ganz, ganz viel Show. Du hattest das erwähnt, ich durfte es selber miterleben, dass dieser Erzgebirgscup zum Beispiel ein Riesenspektakel gewesen ist, ein Feuerwerk der Gefühle und der Emotionen und der wirklich, wie du sagst, auch zirkusähnlichen Show. Wenn du jetzt dich so ein bisschen zurückerinnerst in den März 2024, was bleibt dir da als besonderes Element oder als besonderer Teil dieser Show auch noch hängen?
Es waren die ganz verschiedenen auch Akrobatenteile von den verschiedenen Vereinen, die mitwirken wollten, weil sie sich freiwillig gemeldet haben und gerne mitmachen wollten. Da waren so viele tolle und krasse Elemente auch dabei, die wir selber auch nicht drüber nachgedacht haben, jemals sowas zu machen, wo man sich natürlich auch gegenseitig was abschauen kann. Aber auch die Organisation. Ich hatte ein Mega-Team im Hintergrund, Papas, die eine Bank gebaut haben, dass die Kinder quasi sich hinsetzen konnten nach dem Wettkampf, um auf ihre Wertung zu warten. Ein Papa, der quasi einen Schwibbogen gebaut hat, wo die Kinder durchlaufen konnten, was einmalig ist bei uns in Deutschland, weil alle machen es nur mit Luftballons. Und es war noch beleuchtet und dieser ganze Show-Act war... Also ich bin immer noch total fassungslos, dass das wirklich alles so gut geklappt hat, wie ich es mir im Kopf geplant hatte.
Ja, es war aber auch eine Riesenleistung von euch, das zu organisieren, vor allem von dir. Was war so das Schwierigste? Also ich könnte mir vorstellen, dass da auch Leute von Italien sind ja extra gekommen, ganzes Team. Das ist ja unglaubliche Logistik.
Also logistisch, der Wettkampf sollte ja schon im Dezember stattfinden und musste dann verschoben werden, weil es keine Hotels gab, weil die Akrobaten ja aus ganz Deutschland oder aus Italien kamen. Deswegen haben wir es ja dann in den März verlegt. Und zum einen war das eine riesen logistische Leistung, die alle unterzukriegen, wobei sich da viele Vereine auch selbst gekümmert haben. Aber auch zu organisieren, dass die Parkplätze passen, Plakate, man muss Werbung machen. Also steckt so viel Detailarbeit im Hintergrund, was man von vorn eigentlich gar nicht sieht. Das sieht immer wie die Akrobatik selber so leicht aus.
Ja.
Und eigentlich steckt da ganz schön viel Arbeit dahinter.
Ja, das glaube ich. Und ich frage mich die ganze Zeit, es waren ja wirklich, wie du sagst, aus national gesehen Deutschland, aber auch von Italien. Wo kommt denn dieses große Netzwerk bei euch her?
Vieles ist durch die Jahre schon entstanden, dass viele Vereine quasi auch freundschaftlich miteinander verbandelt sind. So wie Möbisburg, Wilmshaven, Hoyerswerda. Das sind auch, wo wir gerne auch gegenseitig zu den Wettkämpfen fahren, weil es auch ein fairer Wettkampf ist. Und auch viele Vereine auch wissen, wie geil die Show ist. Die ist halt einmalig, die findet nicht jedes Jahr statt, sondern wirklich alle paar Jahre nur. Hm. Und immer mal was Neues. Und
welcher war es dieses Jahr?
Der 13., glaube ich.
Der 13. Internationale Erzgebirgscup. Und das heißt, der nächste würde dann wann stattfinden?
Ja, ich habe mich verweigert, den in 2 Jahren zu machen.
Nein, hattest du in 4 Jahren gesagt?
Genau, 27 haben sich die Kinder gewünscht, weil es halt dann der 70-Jährige, glaube ich, wäre.
Ja, 70-Jährige. Krass. Hast du da schon, aber da denkst du noch nicht dran, sondern du schwelgst.
Oder der 60-Jährige, ich.
Ja.
Ja, 67 ist, ja.
Sind 40 und nochmal 20 sind 60.
Genau.
Genau, also der 60.
Mathematische Schwäche, sorry. Ja,
das macht nichts. Das braucht man vielleicht bei Akrobatik nicht so sehr.
Nee.
Vereinsarbeit, ne? Es ist ja quasi SAV, Vereinsarbeit ist ganz viel. Ich hatte ja mit Alisa Karsdorf auch schon einen Podcast besprochen und da hat sie das auch so rückgemeldet, dass man wirklich auch zwar in dem Wettkampf ist, wie du das auch sagst, das ist eine Konkurrenz, aber man kennt sich und man wünscht sich trotzdem dann auch gerade bei solchen Show-Acts dann alles Gute für den Part, den man dann leistet.
Ja,
kannst du das so bestätigen und vielleicht nochmal aus deiner Sichtweise?
Absolut, also ich glaube, vor dem Wettkämpfen ist jeder so in seinem eigenen Kopf selber mit sich beschäftigt.
Bubble.
In seiner eigenen Bubble, genau, ja. Selber beschäftigt. Die Kinder haben halt für sich selber Druck. Na, dass die wollen abliefern und nicht versagen. Und zu einer Show ist es eigentlich recht entspannt. Aber ich finde es auch immer sehr schön, dass zu den Wettkämpfen man nach, sobald man von der Matte wieder kommt, dann trifft man den Starter, der davor war und alle drücken sich ganz lieb, sodass auch viele Freundschaften entstehen über die Jahre. Also ich habe das ja selbst viele Jahre gemacht und kann das nur bestätigen. Also mit vielen pflege ich Freundschaften und habe manche zum Erzgebirgscup jetzt nach 20 Jahren wieder gesehen und es war
ja
ganz toll und ganz herzlich.
Es gibt ja auch die Oldies zum Beispiel.
Genau.
Das ist ja quasi etwas, wo Leute, die mal mit dabei gewesen sind, dann auch wieder zurückkommen. Ne?
Genau. Nur für diese eine Veranstaltung haben die 3 Monate geprobt und haben sich einen großen Kopf gemacht, wie sie es wirklich geil hinkriegen und die haben das wirklich richtig geil gemacht und sich Saldos zugetraut, wo man sagt, boah, manche sogar ohne Longe gleich probiert, also Respekt.
Und man muss jetzt aber dazu sagen, die Oldies, also die Oldies sind wie alt?
Die jüngste war, glaube ich, 19, also die war noch gar nicht so alt.
Ja.
Aber sie war schon 3 Jahre raus.
Ja.
Und die älteste, ich darf gar nicht, glaube ich, sagen, wie alt sie war, also von Ü40, Punkt.
Ü40, okay. Aber wir sprechen da was an. Also Akrobatik hattest du jetzt auch, wir haben uns kurz abgesprochen, das ist schon eher so, dass man schon eher in der Jugend dann das...
Also ich glaube, so wirklich mit der Lehre ist es für die meisten Schicht.
Ja.
Und es gibt ganz wenige in Deutschland, die noch weiter trainieren können, aber ich glaube, so mit Mitte 20 ist der Körper dann auch wirklich am Ende.
Mhm.
So wie Alisa ja auch schon sagte, mit 19 Jahren...
Ja.
Sagt, da gibt der Körper schon Zeichen, dass irgendwas kaputt ist.
Wir können ja mal beide Seiten beleuchten. Das würde mich mal interessieren. Auf der einen Seite hat ja sicherlich diese Akrobatik durch die Filigranität, Filigranz, ich weiß nicht genau, also durch das Filigrane und auch das sich abstimmen, hat es ja sicherlich auch positive Effekte für den Körper oder für etwas, das würde mich interessieren. Und dann kommen wir auf der anderen Seite nochmal auf den Punkt, was es vielleicht dann auch mit sich bringt, was manchmal, ja, also wo der Körper vielleicht auch dann auch in Mitleidenschaft gezogen werden kann.
Ja.
Na, fangen wir mit dem Positiven an. Was würdest du sagen?
Ja, also die Akrobatik macht ja viel. Ne? Man fängt ja erstmal an und lernt zuallererst ganz viele Freunde kennen, die gleichen Interessen haben. Man lernt, glaube ich, auch, dass man Durchhaltevermögen kriegt, Disziplin vor allem, weil man die in so einer Sportart ja braucht. Man entwickelt Teamgeist. Und irgendwann hat man halt ganz viel Freude an dem Sport oder halt auch nicht.
Mhm.
Na? Und auf der anderen Seite trainiert man halt den Körper. Der Körper entwickelt, also jeder Körperteil, die Muskeln entwickeln sich, auch an Stellen, die man vielleicht aus jeder Sportart kennt. Die einen entwickeln sich mehr, die anderen weniger. Ich glaube, der Akrobat hat weniger Durchhaltungsvermögen. Also jetzt noch 3 Kilometer rennen, das können die wenigsten. Mhm. Weil die Ausdauer halt einfach fehlt, weil wir nur 2:30 Vollgas geben müssen. Ja. Aber der Körper entwickelt halt extreme Muskulatur. Aber auch nicht so, dass ein Herz krank wird. In der Regel. Mhm. Na, also wirklich die Muskulatur. Aber es, das ja ein Sport ist, wo du dich viel dehnen musst, ein Spagat oder überbiegen musst im Rücken, haben halt viele schon große Rückenschäden, sag ich mal, im Hintergrund.
Ja.
Wobei auch mittlerweile, also ich Orthopäden kenne, die den Sport trotzdem befürworten, was besser ist, als gar keinen Sport mehr machen.
Ja. Also es geht ein Stück weit in die Richtung, dass wir, wenn es gut angewandt ist und wenn das gut passt, dann kann man da auch für die Muskulatur sicherlich
ja, ganz viel tun.
Ganz viel tun. Ne? Du hast auch den sozialen Aspekt gesagt. Also man hat ja auch in der Vereinsarbeit, wo auch eine Gemeinschaft so da ist, wie du es beschrieben hast. Und wie man das auch wirklich live, also ich bin ja, komme ja auch nicht direkt aus der Akrobatik, sondern ich bin immer mal dabei gewesen früher. Man nimmt das aber auch so wahr, dass es so gemeinschaftlich auch ist. Und auf der anderen Seite ist wahrscheinlich wie bei jedem Sport, wenn man das wirklich mit einer Passion auch macht und leidenschaftlich dahinter steht, dass das dann eben auch mal den Effekt hat, wo es dann einfach zu viel ist. Aber das hat man in anderen Sportarten sicherlich auch.
Richtig.
Genau. Mich würde interessieren, wenn du so an den Trainingsablauf vielleicht auch denkst, hast du das Gefühl, dass die Menschen, die bei euch sind, die Jugendlichen, dass die da auch dafür brennen und dass das für sie auch eine Art von Leidenschaft ist?
Also ich sag mal für den Großteil schon. Mhm. Ich glaube, das Problem ist immer, wenn die Kinder anfangen, erwarten sie, dass es aussieht wie auf der Bühne. Na, das sieht immer ganz leicht aus und als wäre keine Arbeit dahinter. Und im Hintergrund passiert halt ganz viel, dass du gedehnt wirst, das tut halt weh, da fließen Tränen, weil es halt mal weh tut. Es muss sich erwärmt werden, richtig. Dann müssen die Übungen 100-mal durchstudiert werden, bis es auf den Punkt passt, was halt keiner von außen sieht. Und auch die Kinder, die neu anfangen, die wissen das nicht und hören dann halt relativ schnell wieder auf, wenn sie merken, es passt nicht. Und andere entwickeln halt so einen Willen, dass sie auch zu deutschen Meisterschaften fahren wollen. Die ziehen halt dann richtig durch und wollen eigentlich in jedem Training dabei sein.
Ja.
Das ist aber eigentlich der geringe Teil. Ich sag mal, für viele ist es ein Sport, der vielleicht als Breitensport gesehen wird. Eigentlich ist es ein Leistungssport. Ja, die Kinder sind da schon ganz motiviert und machen viel mit. Also eigentlich, ich kann jetzt sagen, alle, die jetzt da sind, sind hoch motiviert und wollen weiterkommen.
Also das finde ich nämlich spannend, weil das empfinde ich auch irgendwie so, dass das ein bisschen eine Sonderform vielleicht doch ist. Also kein Breitensport, vielleicht wie, was ist ein typischer Breitensport, vielleicht dann doch Fußball.
Ja, für die Jugend, ja.
Ja, für die Jugend. Und dann ist es trotzdem etwas professionalisierter Breitensport, wenn man so will.
Ja.
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 Wie oft wird denn trainiert eigentlich?
Eigentlich könnte man fast sagen, wir trainieren jeden Tag.
Ja.
Also die ganz Kleinen, die neu anfangen, trainieren 2-mal die Woche, 2 Stunden. Und der Rest eigentlich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und am Wochenende sind Auftritte oder Wettkämpfe. Und man freut sich, wenn man da doch mal frei hat.
Genau, da wollte ich gerade fragen. Ich hatte das ja auch so ein bisschen gehört zum Erzgebirgscup, dass sie ja dann auch dort übernachten. Das heißt, es ist ein ganzes Wochenende.
Genau.
Die kommen von ganz Deutschland. Wie ist denn das so mit Vereinbarkeit von Familie und Sport? Beziehungsweise dann noch mit Freundschaften, mit allem drumherum. Du hast ja selber lange Zeit das auch gemacht und du weißt ja, wovon du sprichst.
Ja, also Freundschaften ist schwierig. Also ich sag mal, vor allem in der Jugend empfand ich es als schwierig, weil halt Freunde das akzeptieren müssen, dass du eigentlich nie da bist.
Ja.
Du bist nie auf Festlichkeiten dabei, du kannst nicht auf Partys gehen, weil halt gerade Wettkämpfe oder Trainingslager sind. Also man muss schon viel wegstecken können und auch wollen. Ansonsten, ja, aber man hat halt andere Freunde, also Freunde, die gleichgesinnt sind, den gleichen Sport machen, die verstehen, worum es geht und das ist, glaube ich, der andere Vorteil. Also man hat halt nicht Freunde in der Schule, wie viele haben, sondern man hat einige wenige und dafür besondere, die ein Leben lang bleiben wahrscheinlich.
Das ist was Interessantes, die ein Leben lang bleiben. Das heißt, es sind Menschen, mit denen man eine Verbindung hat, jetzt auch weg von dem, dass man sich vielleicht nur in der Schule trifft, sondern man hat eine gemeinsame wie soll man das nennen, vielleicht ein gemeinsames Ziel oder ein gemeinsamen Sinn
der genau.
Kurs.
Genau. Ja, würdest also du man so sehen? Muss noch nicht mal den gleichen Sport gemacht haben, sondern es gibt halt so Menschen in deinem Leben, die treten in dein Leben und machen das Leben ganz besonders, weil sie einfach verstehen, dass dein Leben anders ist als andere haben, sondern du fixiert bist auf deinen Sport, auf Erfolge und die dich da unterstützen. Und wenn die dann da sind, glaube ich schon, dann ist es eine ganz tiefe Verbundenheit und ganz wichtig auch.
Ich finde das ein sehr gutes Beispiel oder eine gute Analogie. Das heißt, die sind fixiert und die haben den Fokus. Und durch diesen Fokus ist natürlich auch ganz viel Konzentration da und eben auch diese Miteinander-Verbundenheit,
genau.
weil man das auch teilt miteinander.
Richtig. Na, die begleiten einen vielleicht als bester Freund zu Wettkämpfen und machen es selber nicht oder sie machen die gleichen Sport und sind nicht dein Feind, also nicht dein Gegner, sondern sind einfach Freund. Die treten nicht gegeneinander ein, sondern miteinander und das ist manchmal wirklich ganz besonders zu beobachten.
Ja. Das heißt, es ist also wirklich was Eigenes, wo man einerseits trotzdem auch so die gewisse Individualität hat, aber gleichzeitig auch das Gemeinschaftliche.
Genau.
Ja, das ist spannend. Fokus und auch so, dass ich mich auf eine Sache so wirklich fixieren kann, das hat ja auch was mit mentaler Gesundheit auch irgendwie zu tun.
Genau, also man darf halt auch nicht übersteuern, ne? Also viele wollen zu den deutschen Meisterschaften, sind darauf fixiert, dass das klappt. Und, oder denken über den Tellerrand weiter und wollen weiterkommen, aber verlieren sich dabei. Ne? Viele essen dann nicht, weil sie denken, ich darf nicht wachsen, ich darf nicht größer werden, ich darf nicht schwerer werden. Und eigentlich finde ich, dass es wichtig ist, dass man sich trotzdem gesund ernährt und einfach bei sich auch bleibt. Also wenn ich sage, ich möchte heute einen Döner essen, dann esse ich den.
Ja.
Und es wird nichts passieren, weil die Kinder trainieren so viel, dass es sowieso verbraucht ist.
Ja.
Na, also, dass die auch sich nicht im Kopf verlieren, dass sie zu weit wollen oder dann alles abblocken, sondern einfach auch Kind bleiben dürfen.
Das ist ein spannendes Thema, finde ich. Da geht es ja so ein bisschen auch um das Thema Ernährung vielleicht, aber auch so der Vergleich mit anderen. Und vielleicht auch das Thema, wie ich mich selbst wahrnehme,
so
mein Körperbild. Und das ist ja letztendlich auch so ein bisschen davon abhängig, wie jemand das von außen bewertet. Was würdest du denn sagen, wäre da wichtig, dass so ein Kind dann eben gerade in so einer Phase oder so ein Jugendliche in der Regel, in so einer Phase nicht irgendwie, wie du sagst, in so eine falsche Richtung vielleicht dann noch geht? Was ist da wichtig aus deiner Sicht als ja auch Trainerin?
Ja, also wir sagen auch den Kindern immer vorm Wettkampf, jetzt esst was. Auch wenn sie gerade sagen, nee, ich möchte nicht. Aber Essen ist wichtig, damit sie auch die Kraft haben, die mentale Stärke und auch die Kraft im Körper haben. Weil wenn sie nichts essen, werden sie schwächer. Und das ist eigentlich kontraproduktiv. Von daher sollten sie schon essen, weil es wird so viel verbraucht in dem Sport, dass sie nicht hungern müssen.
Ja.
Also wir erlauben auch Chips und eine Pizza. Also alles gut.
Also ihr seid nicht so rigoros.
Nein, gar nicht.
Okay. Also, aber man muss wahrscheinlich, wie du sagst, auch die Jugendlichen, die Kids dann auch selber bremsen.
Also ja.
Wenn sie denn, weil das ist ja...
Du als Trainer siehst das ja recht schnell, ob die quasi, wie sie wachsen und ob sie zu dünn werden.
Ja.
Natürlich ist es schön, wenn ein Obermann nichts wiegt. Ich glaube, da werden alle Akrobaten zustimmen.
Ja.
Aber es bringt dich nicht weiter, weil es ist wichtig, dass die Ernährung passt, dass auch die Muskeln aufgebaut werden können, weil wenn du nichts isst, dann können die Muskeln nicht arbeiten und sie sind schwächer einfach. Es funktioniert eigentlich viel weniger, wenn sie nichts essen, als wenn sie essen.
Ja.
Es kommt halt nur darauf an, dass sie sich auch in der Regel gesund ernähren.
Ja, weil das Thema Essstörung ist ja dann auf der anderen Seite. Ne? Also das ist sicherlich was, wo wir jetzt nicht vom Durchschnitt auch irgendwie sprechen, aber es kann halt in so eine Richtung auch kippen.
Ja.
Und es ist auch so, dass wir ja auch von der klinischen Seite her wissen, dass zum Beispiel sowas wie Skispringen, aber auch ästhetische Sportarten wie Akrobatik oder auch Synchronschwimmen, dass das tatsächlich so ein Risikosport ist, genau bezogen darauf,
dass
es dann eben bei der Ästhetik auch darum geht, ob dünner einfach besser ist.
Ja,
oder
was in der Akrobatik, glaube ich, noch schlimmer ist, weil du ja, in engen Bodies bist Und jeder Zuschauer sieht, könnte da ein Gramm zu viel auf der Hüfte sein oder an den Beinen. Mhm. Und ich glaube, das Selbstbild ist dann ganz oft einfach, dass sie sich viel dicker sehen selber, als sie wirklich sind. Mhm.
No. Das kennt man ja selbst, wenn ich den Body immer anhabe, da denke ich dann auch, Mensch.
Ja, aber ich glaube auch so, die sozialen Medien machen noch mehr kaputt, als sie...
Da fällt mir ein Beispiel ein und du sagst mir dann ganz schnell, dass das keine Realität ist, sondern dass das wirklich nur eine Ausnahme ist, dass ich habe von einer Turnerin mal gehört, dass eine Trainerin, aber ich weiß nicht mehr wo und wer und was, ne, spielt auch keine Rolle, aber dass man dann auch gesagt hat, wenn man gegessen hat und man sieht dann das durch den Body durch, dass dann so ein Spruch kommt, wie man sieht das Mittagessen dir ja an. Also wo dann ein Kind, ein Jugendlicher, der vielleicht schon älter ist, der kann das von sich abgrenzen, weil der das auch checkt, aber in dem Alter vielleicht von 10 bis 12 bis 14, dort wo es eben gerade um das geht und wo man ja das auch aufsaugt, was von außen dann noch kommt, so an Bewertung, dass das natürlich auch nicht so günstig ist.
Das ist leider die Realität.
Okay.
Das ist... Viele gibt, die so handeln, ja. Das okay, kann ich jetzt leider nicht verneinen.
Was glaubst du, woran das liegt?
Ja, weil die Kampfrichter ja auch nach Aussehen bewerten, ne? Also die wird ja die Technik bewertet in den Elementen, aber auch viel Artistik. Und wenn dann leider einer auf der Matte ist, der vielleicht für den einen Kampfrichter gefühlt 5 Kilo zu viel hat, kann das schon negative Folgen haben. Mhm.
Da muss man, also auch da wird ja letztendlich dann auch die Professionalität dieses Sports eigentlich deutlich. Ne? Also dass es dann wirklich auch darum geht, weil das ist ja letztendlich bei so Wettkampf-Klassensportarten ja auch dasselbe, ne? Wenn ich so ans Boxen denke, wo ich dann auch ein bestimmtes Gewicht erzielen muss und ich darf nicht höher sein, dann ist es ja auch mit einem gewissen Druck verbunden.
Genau.
Kann man das so im Training und in dem, wie ihr mit den Kids auch, es ist ja nicht dann bloß das Sportliche, was wichtig ist, sondern bei Ernährung und bei Körpergefühl und Selbstwert geht es ja auch um mehr. Ne?
Ja.
Also wie geht ihr damit um?
Wir handeln es gar nicht so. Hm. Also ich weiß, es gibt Vereine, die wiegen jedes Training oder vermessen, wie groß die Kinder werden. Ich halte davon nicht viel, weil es einfach ein Sport ist, wo ich am Ende kein Geld damit verdienen werde. Es ist ein Hobby, der auch vielleicht auf Leistungssport ist, natürlich, aber es sollten auch immer Kinder bleiben. Und wenn sie da so rigoros reguliert werden, finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Und es fördert einfach diese Krankheiten, die nicht sein müssen.
Ja, also das ja auch, also ich glaube dann, wenn das Thema Disziplin irgendwie auch eine Rolle spielt, also wenn ich mein Aussehen davon abhängig mache, wie ich mich dann auch verhalte, dann kann das eher so einen Switch dann auch geben und dann in die negative Richtung irgendwie gehen. Ja, und ich finde auch ganz interessant, was du sagst, die Kinder und die Jugendlichen sollen so bleiben, sollen also Kind und Jugendlicher bleiben. Das heißt, so ein bisschen soll das auch in den Hintergrund rücken und jetzt nicht mit einer Diät oder mit irgendwelchen Dingen dann auch verbunden
sein. Nee, richtig, auf gar keinen Fall.
Ja.
Also bei uns machen sich die Kinder den Druck selber, aber wir sagen dann auch den Eltern, Achtung, bitte darauf achten, die müssen wieder ein bisschen zunehmen, weil das ist wichtig.
Ja.
Auch für die mentale Gesundheit natürlich.
Ja. Das ist beim Ballett zum Beispiel ja ähnlich.
Ja, also die nehmen ja nur die Ganztürme.
Und jetzt erklär mir nochmal das System. Du hast Obermann und erklär mir das nochmal. Also es gibt
quasi den Untermann.
Ja.
In einem Paar ist es quasi der meist Ältere, also in der Regel ist es ja der Ältere, weil er größer ist.
Ja.
Der mehr Kraft hat und dann den Oberpartner, der klein und zierlich ist, damit der Unterpartner den einfach stemmen kann auch.
Ja.
Und wenn man jetzt ein Salto macht, die kommen ja mit der doppelten Kraft wieder runter. Also wenn du jetzt 20 Kilo wiegst, kommst du mit 40 wieder runter. Und dann sollte man als Untermann doch Muskeln haben, um das wieder aufzubauen.
Das war jetzt übrigens Mathe, ne?
Oder Physik? Ja, so ein bisschen. Ne? Ich muss es ja wieder ein bisschen aufbauen.
Okay, und jetzt müssen wir kurz die Kaffeemaschine... Wir müssen überspielen. gibt es denn immer schon die Einkategorisierung, dass eines Ober und dass eines jemand ist Unter oder kann das auch nochmal wechseln?
Manchmal sieht man das auch. Nee, also grundsätzlich fangen die Kleinen immer an und sind von Grund auf die Obermänner. Außer man hat gerade keine Untermänner passend dazu, dann werden die Kleinen auch zum Untermann. Oder es sind halt Kinder, wo du siehst, dass der Körperbau an sich, also dass die Knochen schwerer sind, dass die nicht so dehnbar sind, dass die einfach vom Typ der bessere Untermann sind und dann werden die eigentlich gleich zum Untermann. Auch das kann vorkommen.
Sehr spannend. Und das entscheiden die Trainer?
Ja.
Ja. Genau.
Das sieht man auch. Also, ja. Sowas sieht man auch. Oder gibt ja auch so kleine zierliche Mäuse, die gefühlt aber relativ schwer sind, weil der Körperbau einfach, die können da gar nichts dafür. Ne? Also die sind einfach vom Körperbau viel muskulöser schon als Kind, wo du sagst, okay, der perfekte Untermann.
Ja.
Und dann kann man die da gezielt darauf schon vorbereiten, dass sie mal schwerer heben müssen.
Ja. Es ist trotzdem eine Sportart, die eher von Frauen, von Mädchen betrieben wird.
Ja, schon relativ. Also ich sag mal 90-10, ja.
90-10.
Wir haben ja selber zwei Jungs, die wirklich sehr erfolgreich sind. Die sind ja jetzt erst Deutscher Meister geworden.
Ja, das hatte ich gelesen.
Genau. Und mal schauen, die haben wirklich die Tendenz, aber die sind auch sehr fleißig. Also die sind anders als die Mädchen. Die Mädchen quatschen mehr und die Jungs sind fleißiger, muss man jetzt einfach mal so sagen. Und die haben auch die Tendenzen, dass sie weiter kommen als zu deutschen Meisterschaften. Also wenn sie hart trainieren. Ne?
Was wäre dann weiter? Das wäre dann?
Europameisterschaft. Weltmeisterschaft. Das haben sie auch im Auge. Also es ist aber natürlich schwieriger als Junge, weil du auch gerade wenn du in die Pubertät kommst, ist jetzt kein Sport, der für Anerkennung stößt bei Jungs, sondern andere Jungs fangen die dann an zu mobben. Ne? Also sind wir wieder an dem Punkt, da leiden dann die Jungs mehr. Weil es halt könnte ja als
ja, also irgendwie nicht dementsprechend, also so,
genau.
So ein Stereotyp, was dann,
genau.
Was dann irgendwie es eine ist, Rolle spielt.
Können nicht unbedingt männlich sein.
Ja.
Das, genau.
Aber da finde ich es umso wichtiger, dann auch zu sagen, das gehört genauso dazu, weil das jeder sich eben danach auch auswählen kann. Ne?
Ja.
Genauso wie ein Mädchen auch zum
Fußball
gehen kann.
Genau.
Und je nachdem, was für ein Geschlecht, man auch selber empfindet ja das auch so in aller Toleranz auch selbst auswählen kann.
Richtig.
Ja.
Aber so einfach ist es halt.
Es ist nicht.
Kinder sind nicht einfach.
Ja, das stimmt. Und da ist, glaube ich, auch wichtig, immer wieder zu sagen, dass wir das aber oder ihr das vor Ort im Training natürlich auch aufgreifen könnt und darüber auch sprechen könnt, wenn so etwas.
Genau, wenn solche Themen aufkommen würden, dann schon.
Ja.
Aber vieles läuft halt auch im Hintergrund, was wir gar nicht so im Blick haben. Ne?
Ja.
Das ist.
Ist denn das Thema zum Beispiel jetzt auch bei dem Digitalen? Ne? Also ihr könnt ja, wie du es gerade sagst, ne? Ihr könnt das aufgreifen, wenn ihr was seht. Ihr seid ein Verein, ihr könnt darüber sprechen. Ihr seid Gemeinschaft, ihr könnt auch sowas mit so ein bisschen begleiten. Aber viel passiert eben auch übers Netz zum Beispiel.
Ja.
Und wenn ich so an das, was ich manchmal so auch bei irgendwelchen bekannten Leuten bei Instagram zum Beispiel sehe, dann sprechen die ja auch häufig so von Hate Speech und von Shitstorm. Also im Grunde genommen sowas wie Cybermobbing.
Ja.
Ist das, hat das auch eine Relevanz? Erkennst du da was, dass das gerade so, wenn es um sportliche, ja, also das Miteinander oder auch diese Ernährungsgeschichten, dieser Vergleich, dass das tatsächlich dann bei euch auch irgendwie noch Relevanz hat oder ist das eher weniger?
Also ich glaube, die Kinder sind Gott sei Dank so weit geschützt, dass das nicht passiert.
Mhm.
Oder ich auch darauf achte, was poste ich?
Mhm.
Ne? Poste ich jetzt alle Details oder kann es auch mal nur ein Ausschnitt sein?
Ja.
Da muss man sich auch als Trainer oder als Eltern auch drüber bewusst sein, was lasse ich zu? Lasse ich auch mein Kind, das schon in jungen Jahren Instagram schauen? Das verändert schon viel im Kopf, glaube ich.
Ja.
Das ist schon sehr gefährlich. Weil die Kinder auch dann nicht drüber nachdenken, weil ich schreibe ja irgendwas.
Ja.
Das geht mich ja eigentlich, ich sehe den ja nicht.
Ja.
Und das ins Gesicht sagen ist ja doch mal noch eine andere Toleranzschwelle.
Ja. Ja. Das stimmt. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die Bilder, die zum Beispiel vom Erzgebirgscup entstanden sind, und dann hatte ich ja auch so ein bisschen einen Einblick auch ja, in den deutschen Verband auch bekommen, das sind schon auch wirklich sehr, sehr, sehr tolle Bilder und sehr krasse Aufnahmen. Ne? Also was da entsteht und wie du auch sagst, ne? Also die Show, ich kann es nur empfehlen, wenn ihr mal irgendwann die Möglichkeit habt, schaut euch das mal an, das ist wirklich ein Happening, das ist großes Feuerwerk der Emotion und man sieht dort Dinge, die man eigentlich nicht sicher denken kann.
Die auch also manchmal wehtun, wenn man zuschaut.
Ja.
Sogar ich als Akrobat so, ja.
Ja, und es gibt auch manchmal ein paar Fails, ne?
Aber
das
auch die gehören dazu.
Die gehören dazu, ne? Genau. Mich würde noch mal interessieren, die Alisa Karsdorf, die ist ja Europameisterin gewesen. Das heißt, es war ja schon sehr renommiert, dass sie da auch mit dabei gewesen ist. Und ihr kennt euch ja schon lange, hattest du gesagt. Und ist das jetzt etwas, was wirklich sehr unrealistisch ist? Weil das ja möglicherweise auch für die Jugendlichen, die dann anfangen, vielleicht auch so eine Idee ist. Genauso für die Jungs, die möglicherweise auch das.
Also die Chance, glaube ich, bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften ganz oben zu sein, ist minimal. Also wirklich ganz 1% von 100. Weil einfach die ganzen Vereine in den anderen Ländern im Großteil Sportschulen sind, die nicht wie wir die Matten aufbauen, dann eine Stunde trainieren, dann die Matten wieder aufbauen. So läuft es ja in der Realität in Deutschland. Es sind ja die wenigsten, die eine Sportschule haben oder renommierte, tolle Trainer. Sondern im Ausland ist es völlig normal, dass die Sportschulen haben und die trainieren ganz anders und länger und täglich und 5 Stunden. Und
Hat das was mit Förderung zu tun? Oder womit hat das was zu tun?
Ja, schon mit Förderung.
Ja.
Kannst viel mehr erreichen in den 5 Stunden am Tag, als jemand, der halt 1,5 oder 2 trainiert wie wir.
Ja.
Weil du halt dann auf Grundlagen auch Zeit hast, die aufzubauen und richtig zu trainieren und wird es so alles nebenbei machen.
Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch die Ausrichtung, ne? Also sobald ich eine Sportschule habe oder sobald ich dort eine spezielle Förderung habe oder ich habe die ganze Zeit und es ist darauf ausgerichtet, dann ändert sich sicherlich auch der
Fokus.
Der Fokus nochmal, genau.
Ja.
Na, so kann man sagen, es ist letztendlich ein professionalisierter
Breitensport,
wo ich auch tatsächlich sehr viel dabei sein muss und ich muss auch darauf achten, dass ich dann zum Training gehe. Aber dadurch hat man dann natürlich auch mehr Möglichkeit, dass es eine Leidenschaft ist, dass ich intrinsisch motiviert bin und es nicht darum geht, dann irgendwelche Erfolge zu erzielen.
Ja.
Jetzt ist es ja so, dass das bei den Olympischen Spielen ist nicht mit dabei.
Nein, nur World Games.
Bei den World Games. Gibt es da einen Grund dafür?
Keine Ahnung, also vor vielen Jahren hat man in der Schule mal gelesen, dass es irgendwann 2010 olympisch werden sollte. Ja, irgendwie hat es noch nicht funktioniert. Aber wir haben einen sehr tollen Sportdirektor mittlerweile, den Hannes Schenk. Seitdem merkt man, dass es wirklich in der Sportakrobatik auch ganz viel passiert.
Ja, und das, was man ja so auch mitbekommt, ist ja eigentlich in den letzten Jahren auch sehr erfolgreich von den Deutschen auch bespielt worden.
Ja.
Es gibt ja auch einige Beispiele dafür, dass also ja sehr renommiert und Koryphäen, die man da so kennt.
Absolut, ja.
Ja. Fährst du da manchmal auch selber hin, so interessensmäßig, so wie man auch manchmal zu Konzerten fährt oder so? Oder ist das wirklich, dass du sagst, das ist wirklich ganze unter der Woche bin ich damit beschäftigt und dann am Wochende, dann ist vielleicht nochmal...
Nee, es gibt schon die Momente, wo man mal zum Cirque du Soleil oder so mal fährt mit einer ganz gewissen Vorstellung. Manchmal auch, also mir ist es auch schon passiert, dass ich hinterher gesagt habe, boah, naja, okay, ging so. Wo andere sagen, boah, war das geil, ist man halt, man geht halt mit einer anderen Sicht, also man kann es nicht genießen.
Ja. Cirque du Soleil, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Du hattest das kurz vorhin gesagt, dass das ja auch Zirkus dann so in die Richtung...
Genau, das ist quasi ein Zirkus, der spielt weltweit, auch ab und zu mal in Deutschland, wo auch der Papa von Alisa Karsdorf und die Mama angestellt waren oder sind. Ja, also das ist schon einer der größten Zirkus mittlerweile weltweit, aber die viel Artistik machen.
Ja. Das ist,
aber auch krasse Nummern. Also wenn es nicht um Akrobatik geht, bin ich völlig entspannt, aber um Akrobatik. Ich glaube, da sind alle Akrobaten gleich. Dann man sieht halt die Fehler und ja.
Spannend. Das heißt, das hast du ab und zu mal vor, wenn das sich irgendwie anbietet.
Ja, ich gehe schon gerne hin, ne? Also weil die auch viele geile Musiken haben und tolle Choreo-Ideen. Aus der Sicht, wenn man hingeht, dann schaut man es halt einfach darauf. Gezielt an.
Ja, okay.
Oder zu einem Turnfest oder so, wo man auch andere Sportarten sieht.
Ja, das würde mich nämlich jetzt noch interessieren, wenn jetzt der, also Erzgebirgscup ist erstmal ein Haken ran, dann in 4 Jahren geht das Ganze von vorne los.
Oh, ne,
der 14. internationale Erzgebirgscup in Schwarzenberg. Was sind denn so jetzt die nächsten Steps, wo du sagst, das lohnt sich, das kann man vielleicht sogar den Hörerinnen und Hörern nochmal mit auf den Weg geben. Wie gesagt, ihr habt eine riesen Gemeinschaft. Es waren ja auch hunderte von Menschen in der Ritter-Georg-Halle in Schwarzenberg.
Zur Show waren es 850 Leute, ja.
850 Leute, ne? Das kommt fast an die, ich glaube, wir waren nicht so 875, ne?
Irgendwie. Ja.
Oder, genau, also das ist fast an die 1000 Leute ran. Das heißt, ihr bewegt auch Menschen.
Ja.
Ne? Also, und ich kann es nur sagen, als ich dann so durch Schwarzenberg immer mal wieder durchgestiefelt bin oder wenn ich in Kontakt mit ganz anderen Veranstaltungen war, viele haben dann darauf verwiesen und waren einfach mit dabei. Ne? Also das fand ich ja auch so bezeichnend, dass ihr was gemacht habt, was ein Aushängeschild für Schwarzenberg letztendlich auch war. Ja, also das muss ich so sagen. Natürlich ein bisschen gefärbt, weil ich auch mit dabei war. Aber wenn man es halt highlife erlebt hat, dann weiß man, wovon man da auch spricht. Dementsprechend, was sind da so die nächsten Sachen, wo du sagst, ja, da freue ich mich drauf, oder das ist auch das, was vielleicht zur Routinetätigkeit genauso dazugehört, neben solchen Speerspitzen?
Jetzt sind erstmal Ferien.
Ja.
Dann können sich alle erstmal ein bisschen erholen.
Also dann die Pizza essen.
Ja, in doppelter Portion. Und ja, im Nachgang, wenn es dann wieder losgeht, dann bereitet man uns schon wieder auf die ersten Wettkämpfe, die im September sind, vor. Oder die ersten nächsten Auftritte sind dann schon wieder im August. Und dann geht das Blatt schon wieder wöchentlich eigentlich. Sind wir wöchentlich woanders. Also sind viele Shows, viele Auftritte, Wettkämpfe in Prag. Ja.
Ja.
Also deutschlandweit weiter unterwegs, ja.
Also geht's dann wieder los. Eine letzte Frage habe ich noch. Man kann ja bei Instagram und auf der Homepage kann man ja bei euch auch schauen. Man kann sich das angucken. Ist ja auch sehr aktuell, was ihr auch bei Instagram zum Beispiel dann noch postet. Sucht ihr noch Nachwuchs?
Gerade leider nicht.
Nee, das hätte mich nämlich interessiert.
Ja, also wir gucken sie uns in der Regel schon an.
Ja.
Na, also wir machen immer mal einmal oder zweimal im Jahr ein Probetraining, wo wir sie uns angucken,
ja,
wo dann 20 Kinder gleichzeitig kommen,
ja,
und wir uns dann vielleicht für 2, 3, 4 oder 5 die Besten rausschnappen,
mhm,
weil wir wirklich mit den 85 Kindern auf der 12x12 Meter Fläche trainieren, und das ist ein ziemliches Chaos und einfach, es geht nicht mehr.
Ja. Das heißt, das ist auch irgendwo eine Kapazitätsgrenze.
Genau.
Und gleichzeitig spricht es ja aber trotzdem auch für euch, dass das eben auch was Besonderes ist. Und ich finde, auch an dem Punkt, das ist ja ähnlich wie bei, sicherlich auch bei anderen Sportarten, aber hier einfach nochmal ganz speziell, es ist ja auch ein gewisses Passungsverhältnis, was dann auch irgendwie stimmen muss.
Genau.
Nicht mit dem, nicht nur mit der Vorstellung, sondern eben auch mit den körperlichen
Gegebenheiten.
Ja. Also mit den Grundvoraussetzungen.
Die Kinder müssen halt, ich sag mal, biegsam sein. Die müssen viel, ja, Willen haben, Durchhaltevermögen.
Ja.
Die müssen motiviert sein, auch jeden Tag ins Training zu kommen. Auch,
ja,
wenn halt gerade der Geburtstag der Oma ist oder,
ja,
die beste Freundin ausnahmsweise zu Besuch kommen könnte.
Ja.
Na, das.
Und würdest du sagen, die dann ausgewählt werden, wie ist denn da so die Quote, die das dann auch wirklich so in dem Maß, wie du es gerade beschrieben hast?
Von den 5, die dann durchhalten, meinst,
ja,
du? Ich sag mal, 3 halten durch.
3, also sind wir so bei 3/5,
ja,
Warte.
Ja, wahrscheinlich.
60%, also, ja, ungefähr, also 2
ja,
Drittel. Ja, 2 Drittel. Was würdest du denn sagen, und das würde mich jetzt als letztes nochmal interessieren, wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer, ne, wenn es um das Thema geht, ich suche mir ein Hobby, ein spezielles, ein fokussiertes Hobby, und ich will dort dranbleiben. Es ist ja manchmal so, die älteren Generationen vielleicht auch, die sagen, ja, die Jugend, die bleibt nicht mehr so richtig dran. Aber was würdest du sagen, würde dem, ja, einfach das fördern, dass man an einer Sache, und das finde ich wieder eine allgemeine Frage nochmal, wo man sich was mitnehmen kann, was braucht es da aus deiner Sichtweise?
Also ich glaube, viele sprechen, also ich gehe jetzt mal von uns aus, ne? Viele sprechen uns an und sagen, ach, wir haben euch gesehen, mein Kind möchte das auch machen.
Ja.
Dann kommen sie zum Probetraining und stellen fest, oh, geht gar nicht.
Mhm.
Das heißt, sie sollen vielleicht, natürlich sehen sie uns vielleicht bei einem Auftritt, aber die sollen sich auch das Training von oben mal anschauen, mal wirken lassen, was wir auch mit den Kindern machen. Und auch sich klar sein, ist es der passende Sport, was mein Kind machen soll? Hat es die Gegebenheiten vom Körperlichen, mhm, eigentlich? Oder ist es eigentlich viel zu steif im Körper?
Mhm.
Was für Ziele habe ich auch als Eltern? Habe ich eher das Ziel, mein Kind jetzt mal 2 Stunden irgendwo hin abzugeben?
Ja.
ich nenne es jetzt mal ganz deutlich, um 2 Stunden die Ruhe zu haben. Mhm. Oder habe ich als Mutti auch das Ziel, dass mein Kind glücklich ist in dem Sport, dass es macht? Mhm. Aber auch den Nachteil, eigentlich haben die Eltern dann auch keine Freizeit mehr, weil es heißt, jeden Tag fasse in der Halle, warte 2 Stunden, bis ich das Kind wiederholen kann. Am Wochenende ist ein Auftritt, da muss ich hinfahren. Zum Wettkampf muss ich hinfahren. Es ist auch eine Kostensache. Also das sollte man sich schon bewusst sein.
Ja. Und wenn wir jetzt diese Aspekte nochmal weglassen, was glaubst du, ist so ein Effekt auch für vielleicht das restliche
Leben
von den Jugendlichen, an so einer Sache auch dran zu bleiben?
Ja, durch den Sport, man entwickelt schon Teamgeist.
Ja.
Definitiv, weil man ist eine Teamsportart, wo man nicht alleine machen kann, was man will, sondern man muss sich auf den anderen verlassen.
Ja.
Man lernt Vertrauen und auch Disziplin. Ich glaube, man arbeitet auch gern im Team und nicht alleine für sich.
Ja.
Und
ich glaube, das ist an der Stelle nochmal was Interessantes, was das Ganze abrundet. Man lernt im Grunde genommen auch so Soft Skills, ne? Also so soziale Fertigkeiten.
Absolut.
Ja.
Genau. Eigentlich ein Komplettpaket. Ja, man muss halt nur durchhalten können.
Man muss durchhalten können, aber deswegen gibt es ja auch TrainerInnen, die dann möglicherweise einfach da auch gut arbeiten.
Ja.
Ja. Ich finde das einen sehr, sehr schönen Einblick. Ich danke dir
gerne
dafür, fürs Kommen, fürs Berichten.
Sehr, sehr gerne.
Und ja, wir werden uns wiedersehen, definitiv. Das kommt ja immer mal vor. Und
auf jeden Fall.
Ja, freue mich dann auf die nächsten Veranstaltungen von euch und ja, wünsche dir alles Gute. Wünsche euch als SAV alles Gute. Es ist immer toll zu sehen, was du auf die Beine stellst und was du mit den Jugendlichen auch an Show einfach schaffst. Na, es ist eine Instanz im Erzgebirge. Und ja, da wünsche ich dir weiterhin gutes
Gelingen. Dankeschön.
Dies war ein Podcast von Kopfvitamin. Weitere Informationen bei Instagram oder auf www.kopfvitamin.de.